Herzlich willkommen bei True Criminology, dem Kriminologie-Podcast. In diesem Podcast widmen wir uns allen Fragen rund um das Ausmaß, die Hintergründe und Ursachen von Kriminalität. Ich bin Nicole Bögelein, Soziologin und Kriminologin an der Universität zu Köln.
Und ich bin Gina Wollinger, Soziologin und Kriminologin an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW. Mit der heutigen Folge beginnen wir uns mit dem Zusammenhang von Raum und Kriminalität zu beschäftigen. Zunächst wollen wir heute das Thema eröffnen und in den nächsten Folgen auf Spezifika wie Angstorte und Videoüberwachung eingehen. Mit Raum meinen wir damit den öffentlichen Raum wie Straßen, Plätze, aber auch Orte im Sinn von Stadtteilen, Regionen und dergleichen. Es klingt vielleicht jetzt an der Stelle alles ein bisschen abstrakt, deswegen würde ich vorschlagen, wir beginnen einfach mal ganz anders und machen mal ein kleines Gedankenexperiment. Man stelle sich jetzt mal vor seinem geistigen Auge den Stadtplan von einer Stadt vor, die einem vertraut ist. Stellt sich mal vor, wie ist die Stadt so aufgebaut, welche Stadtteile gibt es, wo ist das Zentrum, gibt es vielleicht auch mehrere Zentren? Und nun nimmt man sich Stecknadeln und markiert mal die Orte, von denen man ausgeht, dass hier viel Kriminalität passiert. Und ich schätze, jede könnte jetzt ein paar Markierungen vornehmen und einfach mal Vermutungen äußern, wo passiert wohl viel Kriminalität. Sowas nennt man auch Crime Mapping, das an einer Stadtplan oder Karte darzustellen, wo passiert viel Kriminalität. Wir können jetzt an der Stelle natürlich nicht prüfen, ob die Vermutungen, die man jetzt äußert, auch wirklich richtig sind. Das ist jetzt auch gerade gar nicht relevant. Aber sicher ist, Kriminalität ist nicht wie mit einer Gießkanne über eine Stadt verteilt oder ein Bundesland oder Deutschland. Und ich glaube, jedem gelingt es, so ein bisschen Vermutungen zu haben, da passiert wahrscheinlich mehr und da weniger. Es gibt bestimmte Schwerpunkte, an denen mehr passiert und andere Orte, wo das weniger der Fall ist.
Und genau hier knüpft ja die Grundannahme der sogenannten Kriminalgeografie an. Die geht nämlich davon aus, dass räumliche Regionen, Städte, Stadtteile etc. sich in ihrer Kriminalitätsbelastung voneinander unterscheiden. Aber die Kriminalgeografie schaut jetzt nicht auf die Gesamtheit von Kriminalität, sondern die bezieht sich nur auf Delikte, die mit sozialräumlichen Faktoren irgendwie zusammenhängen. Cybercrime spielt jetzt also keine Rolle in diesem Zusammenhang, aber eben auch nicht häusliche Gewalt, weil es nicht im Raum, den wir draußen so als Raum wahrnehmen, passiert. Typisch sind dafür Gewaltdelikte im öffentlichen Raum, Diebstahlsdelikte und auch Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, also alle Drogendelikte. Das sind so klassische Themen, mit denen sich die Kriminalgeografie auseinandersetzt.
Ja, und ich glaube, es entspricht unserer Intuition, dass Kriminalität nicht gleichermaßen über den Raum verteilt ist. Aber ja, woran hängt es jetzt eigentlich? Wo gibt es Auffälligkeiten? Welche Muster zeigen sich eigentlich in der räumlichen Verteilung von Kriminalität? Zoomen wir erstmal richtig raus und gucken uns die Deutschlandkarte an. Dann zeigt sich, es gibt Bundesländer, die sind stärker belastet und andere, die sind weniger stark belastet. Und im Besonderen fällt es auf, dass Bundesländer, die eher durch viele Städte gekennzeichnet sind, die einen hohen Grad an Urbanisierung haben, dass die auch mehr Kriminalität zu verzeichnen haben. Also ganz besonders die Stadtstaaten. Berlin ist eigentlich immer auf dem ersten Platz in diesem Ranking der höchsten Kriminalitätsbelastung. Jetzt könnte man natürlich einwenden, ist das überhaupt zu vergleichen, weil die Bundesländer haben ja eine ganz unterschiedliche Anzahl an EinwohnerInnen. Aber das kann man vergleichen, weil es gibt die Möglichkeit, eine Vergleichszahl zu bilden, die sogenannte Häufigkeitsziffer. Und die sagt, wie viele Taten pro 100.000 EinwohnerInnen stattfinden. Und damit können wir jetzt auch Räume vergleichen, die ja eine ganz unterschiedliche Anzahl an Bevölkerung haben.
Genau, nochmal kurz Grundwissen Kriminologie. Ja. Haben wir in einer der ersten Folgen, wo es um Statistik geht, auch mal erläutert. Mhm. In der vergleichenden Betrachtung von Kriminalität können wir uns nie absolute Zahlen angucken, also sagen, in Kleinstadt A sind 100 Dinge passiert und in Berlin sind 100.000 Dinge passiert, deshalb ist es in Berlin schlimmer, sondern wir müssen das dann immer in Relation zu der Bevölkerung, die dort eben auch lebt, setzen.
Ja, also insofern ist das möglich, hier zu vergleichen, man müsste aber streng genommen auch noch auf andere Unterschiede achten. Also jetzt könnte es auch Unterschiede in der Strafverfolgungspraxis geben, dass es vielleicht in einem Bundesland ganz andere Delikte verfolgt werden, zum Beispiel viel mehr BTM, also Betäubungsmitteldelikte verfolgt werden, was dann die Zahlen nach oben treibt. In einem anderen Bundesland wird es vielleicht gar nicht so sehr fokussiert und gar nicht so sehr kontrolliert. Oder auch ein Beispiel: In Hannover hat man lange Zeit jedes Fahren ohne Fahrschein in den öffentlichen Verkehrsmitteln auch zur Anzeige gebracht. Wenn das so eine Praxis ist, dann hat man hier auch viel höhere Zahlen, als wenn das eine Stadt oder ein Verkehrsunternehmen nicht so macht. Also da gibt es dann viele Besonderheiten auch, die man einfach nochmal mit bedenken muss, dass man natürlich nicht ganz so gut 1:1 vergleichen kann. Dennoch zeigen sich erstmal starke Unterschiede zwischen den Bundesländern und auch zwischen Städten.
Genau, es gibt zum Beispiel einen Zusammenhang von Urbanität und Kriminalität, der ziemlich stabil zu sein scheint. Das Bundeskriminalamt hat das 2020 für 2019 errechnet nach Gemeindegrößenklassen. Die unterscheiden zwischen Gemeinden unter 20.000 EinwohnerInnen, Städten zwischen 20 und 100.000, Großstädten ab 100.000 bis unter 500.000 und Großstädten ab 500.000. Und da sieht man, wenn man sich die Häufigkeitsziffer ansieht, dass es sich tatsächlich immer mehr steigert. Also in den Gemeinden unter 20.000, da liegt die Häufigkeitsziffer unter 4.000 pro 100.000 Bevölkerung. Dann in der nächstgrößeren Einheit bis 100.000 Einwohnende ist es bei ungefähr 6.500. Großstädte zwischen 100 und 500.000 sind es ungefähr 8.500. Und wenn wir dann die Großstädte ab 500.000 Einwohnenden uns ansehen, da ist die Häufigkeitszahl schon bei über 11.000. Also man sieht ein ganz deutliches Stadt-Land-Gefälle.
Kriminalität steht insofern im engen Zusammenhang mit Urbanisierung. Das ist auch ganz interessant, wenn man sich nochmal hervorruft, wie Polizei eigentlich entstanden ist. Dazu haben wir ja auch schon mal eine Folge gemacht. Und die Polizei als Organisation, die entwickelt sich auch ganz stark mit der Zunahme von Urbanisierung, so in Zeiten der Industrialisierung. Da gibt es auch eine enge Verknüpfung. Das finde ich vor diesem Hintergrund immer ganz spannend, dass sich hier auch schon diese Zusammenhänge so zeigen. Warum ist das jetzt so? Warum haben wir so ein Stadt-Land-Gefälle? Nicht unbedingt, weil auf dem Land die besseren Menschen wohnen, sondern die Stadt einfach ganz besondere Tatgelegenheitsstrukturen hat. Denken wir an Taschendiebstahl oder auch weitere Diebstahlsdelikte, Ladendiebstahl. Da ist die Tatgelegenheit in einer gut belebten Innenstadt einfach viel größer als auf dem Land. Ein weiterer Punkt ist, dass die Sozialkontrolle auch niedriger ist auf der Stadt. Man kriegt gar nicht so unbedingt mit, wer da alles unterwegs ist draußen. Auf dem Land ist es typischerweise doch etwas de-anonymer. Also man kennt sich, man sieht, wer bewegt sich da. In der Stadt sind einfach viele Menschen unterwegs und man achtet nicht so sehr aufeinander. Andererseits haben wir auch eine andere Bevölkerungsstruktur. Soziale Probleme, so als Stichwort, sind auch etwas, denen wir in der Stadt eher begegnen. Und ein weiterer Punkt ist die Anzeigebereitschaft. Hier zeigt sich, dass auf dem Land weniger angezeigt wird. Das könnte auch damit zusammenhängen, dass man sich eher kennt oder sich nochmal irgendwie begegnet. Und wir wissen, umso fremder einem der Täter, die Täterin, umso eher zeigt man an. Das könnte auch ein Grund hierfür sein, dass man vielleicht auf dem Land dann doch die Sachen unter sich regelt und anders löst.
Du hast gerade schon gesagt, Menschen auf dem Land sind nicht unbedingt die besseren Menschen. Und man muss ja auch sagen, dass es ja nicht bedeutet, dass die Menschen oder die Delikte, die in der Stadt verübt werden, von Menschen verübt werden müssen, die in der Stadt auch wohnen, sondern auch Menschen, die ländlicher leben, gehen ja in die Städte zu Großveranstaltungen etc. Da können die genauso Delikte verüben wie Menschen, die dort vor Ort wohnen. Das heißt, es ist nicht unbedingt gesagt, dass GroßstädterInnen mehr Delikte verüben, sondern eben, dass an diesem Ort mehr Delikte passieren. Wer die verübt, ist ja erstmal noch nicht klar.
Genau, ne, sie passieren da Fußballveranstaltungen und dergleichen.
Genau. Eingangs hattest du das gesagt, wir haben alle ein Gefühl dafür, wo passiert mehr Kriminalität, also für vielleicht so Kriminalitätsbrennpunkte. Und häufig geht das einher mit so einer Idee von, wo sind eigentlich soziale Brennpunkte? Es scheint so zu sein, dass sich Kriminalität innerhalb einer Stadt auf wenige Gebiete konzentriert. In den USA wurde das schon länger umfangreich analysiert. Für Europa, Deutschland gibt es nicht so viele Studien, aber die es gibt, zeigen ein ähnliches Bild. Und immer stellt sich auch die Frage, wie die räumlichen Größen eigentlich gewählt werden. Also die Frage ist, wenn ich eben gucken will, wo passiert Kriminalität, schaue ich mir dann bestimmte Straßensegmente an, also von einer Einmündung zur nächsten, oder gucke ich mir eine größere Einheit an. Das hat ja auch alles nochmal eine Konsequenz dafür, wie Kriminalität sich eigentlich darstellt in diesem Bereich.
Jetzt zeigt sich in einer Studie in den USA zu Gewalt- und Eigentumsdelikten beispielsweise, dass Haushaltseinkommen durchaus eine Rolle spielt. Also so zum Stichwort, inwiefern sind es auch soziale Brennpunkte, die auch Kriminalitätsbrennpunkte sind. Und hier zeigt sich, dass in Straßensegmenten, also untersucht wirklich Einheiten von einer Einmündung zur nächsten, dass in solchen Straßensegmenten mit geringerem Einkommen mehr Kriminalität aufgewiesen wird, sowohl Gewalt als auch Eigentumsdelikte. Ferner zeigt sich aber auch, dass umso mehr Einzelhandel da ist, auch mehr Kriminalität passiert. Es könnte was damit zu tun haben, dass hier einfach dann auch mehr Menschen unterwegs sind, sich da aufhalten. Für Deutschland gibt es eine Studie vor kurzem veröffentlicht, wo man sich Wuppertal angeschaut hat. Fabian Duda hat da die Kriminalitätsbelastung auch auf Ebene von Straßensegmenten berechnet und zeigt, dass 50% der Kriminalität zu 3% der Straßensegmenten gehörten. Also Kriminalität scheint sich irgendwie zu konzentrieren auf einige wenige Räume. Was sich hier angeschaut wurde, ist so der Anteil von Nichtdeutschen, die soziale Schicht, auch die Fluktuation, also wie oft kommt es zu Umzugsbewegungen und wie ist die Bewohnerstruktur im Sinne von, wie viele Single-Haushalte gibt es?
Einen Punkt muss man noch einwerfen, wenn man an solche Studien denkt, also 50% gehören zu 3% der Straßensegmente. Wenn es sich bei solchen Studien um registrierte Kriminalität handelt, wie es hier der Fall ist, zeigt uns ja das nicht, also es geht ja um registrierte, also von der Polizei bemerkte Kriminalität. Ja. Das heißt, wenn es sich hier um einen Ort handelt, in dem die Polizei verstärkt präsent ist, in dem die Polizei verstärkt Kontrollen verübt, dann ist es auch relativ selbsterfüllend, dass man sagt, wir gucken uns immer diese Straßen an, also finden wir auch immer was und das finden wir nur in diesen Straßen. Insofern ist dieser Zusammenhang auch hier wieder nicht so klar, inwiefern ist es ein wirklicher Kriminalitätseffekt und inwiefern ist es ein Kriminalisierungseffekt, weshalb es auch durchaus die methodische Kritik gibt, dass man solche Studien eigentlich nur noch, was aber methodisch schwierig ist, auf selbstberichteter Delinquenz basieren sollte und man dadurch eine bessere Aussage bekommen würde.
Ja, also das muss man klar sagen, ne? Das sind hier Hellfelddaten, mit denen man sich sowas anguckt und auch bestimmte Delikte. Und bestimmte andere Delikte guckt man sich nicht an. Ne? Wir reden hier nicht über Steuerhinterziehung, Wirtschaftskriminalität. Insofern sind es nur erste Hinweise, die man aber immer wieder vor der Brille so der ganzen Verzerrfaktoren von Hellfeldstudien sich anschauen muss.
Und vielleicht noch ein weiterer Punkt, der auch immer wieder mal kritisch diskutiert wird, dieser Begriff des sozialen Brennpunkts, der ja oft auch mit dem Begriff sozial schwach zusammenhängt. Da gibt es ja sehr viel auch die Diskussion darum, was soll das denn sein? Wenn wir das Soziale als das Zwischenmenschliche definieren, dann würde das heißen, dass da das Zwischenmenschliche nicht funktioniert. Was man jetzt erstmal so nicht annehmen kann. Also auch da wird es normale Nachbarschaften geben, wo sich NachbarInnen grüßen, wo man miteinander klarkommt, wo man sich mit dem berühmten Mehl aushilft oder wie auch immer. Automatisch meinen wir bei sozialem Brennpunkt sowas vor Augen zu haben, okay, da geht es um Armut, da geht es um schlechtere Bildung, um höhere Arbeitslosenquote. Aber ist das denn wirklich etwas, was ein sozialer Brennpunkt ist oder ist das ein struktureller Brennpunkt, wo man stärker auf die Struktur kritisch gucken müsste und weniger auf das Soziale, was immer so dieses Zwischenmenschliche abbildet.
Wie entwickelt sich Straßenkriminalität denn so in den Zahlen in Deutschland? Straßenkriminalität ist ja kein eigener Straftatbestand, den wir im Gesetz finden, aber es ist eine Kategorie, die in der polizeilichen Kriminalstatistik gebildet wird. Da gehören dann verschiedene Delikte dazu, zum Beispiel Gewalt- und Eigentumsdelikte. Und die Kategorie setzt dann voraus, dass das im öffentlichen Raum passiert ist. Wenn wir uns diese Entwicklung anschauen, dann muss man sagen, ist da eigentlich eine recht positive Entwicklung. Von, sagen wir jetzt mal, 2010 zu 2023 sehen wir abnehmende Tendenzen, auch wenn jetzt in den letzten Jahren nach Corona es wieder eine Zunahme gab, die aber erstmal erwartbar ist, dass nach Corona mit der Normalisierung des Lebens auch wieder mehr in der Öffentlichkeit stattfindet und dann da auch wieder mehr Straftaten verübt werden. Und sie ist noch unter dem Niveau von 2016, wo wir mal viel höhere Zahlen hatten. Um hier mal die Häufigkeitsziffer zu nennen, für 2023 war die Häufigkeitsziffer bei 1300 Taten pro 100.000 EinwohnerInnen ungefähr. Und das ist eher niedrig im Vergleich zu den Jahren davor. Da waren es nämlich beispielsweise 2016 1600 Taten pro 100.000 EinwohnerInnen ungefähr. Straßenkriminalität finde ich insofern immer relevant, weil das ist ja das, was häufig Angst macht. Also diese Frage, kann ich einfach so im öffentlichen Raum mich bewegen oder wie hoch ist so das Risiko, dass ich da Opfer einer Straftat werden kann? Das zeigt sich ja ein bisschen anhand dieses Kriteriums der Straßenkriminalität. Und da sehen wir jetzt keine starke Zunahme, im längsschnittlichen Vergleich sogar eher einen Rückgang, obwohl wir ja in jüngster Zeit auch einen Anstieg von Gewaltkriminalität sehen. Also insofern, es wird nicht alles schlimmer auf den Straßen im öffentlichen Raum in Deutschland. Wir hatten jetzt schon gesagt, städtischer Raum, der ist vor allem durch eine andere Tatgelegenheitsstruktur prädestiniert für Kriminalität oder halt anfälliger für Kriminalität. Es gibt auch eine Theorie, die auch untersucht hat, welche Merkmale es sind, die eher mit Kriminalität zusammenhängen und hat sich da nicht nur so etwas angeschaut wie wie viele Einkaufsstraßen gibt es, sondern eher auch nochmal darauf gegangen, wie ist denn so diese Zusammensetzung von BewohnerInnen? Das ist eine sehr berühmte Theorie, die nennt sich soziale Desorganisationstheorie und die nimmt an, dass vor allem Orte, wo wenig informelle Sozialkontrolle ist, anfällig sind für Kriminalität. Informelle Sozialkontrolle, das ist das, was wir alle immer gegenseitig die ganze Zeit tun, ne? Also wir halten uns an Normen, weil wir wissen, sonst wird jemand drauf reagieren. Wir drängeln nicht vor an der Schlange, sonst wissen wir, andere meckern. So, das ist die Idee, dass sowas auch in der Nachbarschaft vorliegt. Grundgedanken der sozialen Raumtheorie sind, dass es Gebiete gibt mit bestimmten Umweltbedingungen, in denen Kriminalitätsraten konstant sind, zum Beispiel eine hohe Arbeitslosigkeit, Bevölkerungsfluktuation, also es ziehen häufig Leute weg und wieder hin, oder es gibt auch so etwas wie materiellen Verfall. Die Idee ist, dass das mit Bedingungen verbunden ist, die verhindern, dass sich so eine soziale Organisation und Zusammenhalt im Viertel bilden. Also wenn dauernd Leute hinziehen und wieder wegziehen, dann kann sich schlecht so ein Wir-Gefühl herausbilden und so eine informelle Sozialkontrolle bildet sich auch nicht so richtig raus. Es ist einem irgendwie so ein bisschen egal, was in der Nachbarswohnung passiert, überspitzt gesagt. Man kümmert sich da nicht groß drum. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt einen Stadtteil hat, wo die BewohnerInnen sich lange kennen, die Kinder wachsen da so auf, dann hat man vielleicht eher mal so einen Blick und sagt vielleicht auch mal hier, ich habe dein Kind da und da gesehen. Und das ist so die Idee, dass da einfach so eine informelle Sozialkontrolle auf nachbarschaftlicher Ebene sich eher herausbildet, wenn man ja ähnliche Werte vertritt, sich lange kennt, wenn da so eine gewisse Stabilität ist. Ist Kriminalität erst einmal verbreitet, so die Annahme, dann konkurrieren abweichende Normen und Werte mit normativen Werte. Sie werden kulturell vermittelt, an neue BewohnerInnen weitergegeben. Es hat sich dann etwas etabliert, was nicht so leicht wieder weggeht. Die Idee dabei ist, dass die Kriminalitätsraten unabhängig von der spezifischen BewohnerInnenschaft ist, sondern es an diesen Merkmalen eher liegt, nämlich dass es Räume sind, die durch beispielsweise eine hohe Fluktuation geprägt sind. Und das Handeln ist grundsätzlich beeinflusst durch ein bestimmtes Umfeld, durch diese strukturellen Merkmale des Wohnumfelds.
Und eine zweite Begründung für die Häufung in diesen Stadtvierteln könnte auch die räumliche Anziehungskraft sein. Dass es nämlich kriminalitätsbelastete Gebiete dort gibt, wo die Stadtviertel am stärksten runtergekommen sind und dass diese Bereiche wegen der niedrigen Mieten dann vor allem Menschen angezogen haben, die von Armut betroffen sind. Unter dem Druck der sozial desintegrierenden Kräfte, also der Kräfte, die dafür sorgen, dass es kein Miteinander mehr gibt, dass es da keine Kontakte mehr gibt etc., kommt es eben zu immer stärkeren Auflösungen sozialer Bindungen. Und das wiederum führt dazu, dass sich die informelle soziale Kontrolle im Prinzip ganz auflöst und es zu einem Anstieg von Kriminalität gibt, weil es niemanden mehr gibt, der danach guckt. Wie kann man jetzt diese Sachen aus der Forschung vielleicht auch in so eine praktische Anwendbarkeit bringen? Es gibt so einen fancy Begriff namens Predictive Policing. Da geht es darum, dass man sich damit beschäftigt, inwiefern Straftaten eigentlich vorhersagbar sind. Da versucht man algorithmusbasiert spezifische Straftaten, also beispielsweise Wohnungseinbruch, Kfz-Diebstähle, Eigentumskriminalität etc. vorherzusagen und dann über spezifische Programme eben auch entsprechende Präventionen in bestimmten Gebieten etc. Zu fahren. Ich habe mich mal mit einer Kollegin unterhalten, die hat gesagt, naja, der eigentliche Wunsch der Polizei ist, dass man ihnen sagt, übermorgen um 2.02 Uhr wird ein weißer Lieferwagen in der Schillerstraße 1 vorfahren, mit dem Zweck, dort einzubrechen. Das wird Predictive Policing, so wie es im Moment funktioniert, nicht leisten können. Aber es gibt eben schon die Idee, dass man dadurch, dass man eben vorhersehen könne, in welchen Bereichen Dinge passieren, man dort mit stärkerer Polizeipräsenz etc. reagieren könnte. Ja.
Man kann natürlich nicht einzelne Taten vorhersagen, aber diese Erwartungen sind so ein bisschen verbunden mit diesem Namen Predictive Policing. Es wurde medial sehr aufgegriffen und der Softwarehersteller IBM hat dazu auch seines hinzugetan. Die haben nämlich ein Werbevideo gemacht, wo sie genau das so darstellen, als ob dann der Polizeibeamte schon vor dem Tankstellenräuber am Ziel ist. Das ist natürlich Quatsch, darum geht es nicht. Es geht eher um Wahrscheinlichkeiten, also zu berechnen, in welchen Gebieten ist eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es da zu Straftaten kommen kann. Und auch das nicht für Gesamtkriminalität, sondern bestimmte Straftaten, vor allem Eigentumsdelikte sind da meist so im Fokus. Mhm. Aber auch Raubdelikte können da mit drin sein. Es muss aber auch genug Fallzahlen geben. Daran hapert es da manchmal. Also man kann das nicht für alle Gebiete machen und für alle Delikte. Es muss auch genug Fallzahlen geben, um so einen Algorithmus dann auch damit zu füttern. Mhm. Letztendlich knüpfen sich ja zwei Fragen auch an diese Tools. Nämlich erstmal, wie gut sind die Berechnungen? Das kann man ja mit Daten durchrechnen, mit vergangenen Daten auch anpassen, dass man wirklich da ganz gute Berechnungen, ganz guten Algorithmus bildet. Da kann man auch noch weitere, außerhalb der Kriminalstatistik, noch weitere Daten auch hinzuspielen, die da helfen können. Und dann ist aber die zweite Frage, ja, was machen wir denn jetzt mit diesem Ergebnis? Mhm. Also was machen wir jetzt mit der Erkenntnis, in dem und dem Gebiet ist jetzt für die nächsten zwei Tage oder für die nächste Woche ein erhöhtes Risiko? Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten erstmal theoretisch. Man könnte die Bevölkerung dann aufklären darüber, besser aufzupassen. Sowas macht man aber eigentlich nicht. Eher ist die Maßnahme dann durch Präsenz mehr da vor Ort zu sein und zu bestreifen. Und insofern wird es eher als ein präventives Tool verstanden, weil man geht nicht davon aus, dass man dann durch die erhöhte Präsenz dann da wirklich auch jemanden auf frischer Tat irgendwie schnappen wird oder schneller dann am Tatort ist, sondern verbunden ist damit eher die Hoffnung, durch die erhöhte Präsenz verdrängt man, macht das den Raum dann unattraktiv, sodass es gar nicht zu Taten kommt. Das kann man sehr schlecht messen, wie gut das funktioniert, weil man misst dann ja, dass etwas nicht eingetreten ist, hätte ja auch ohne die Präsenz nicht eingetreten sein können. Also das ist immer schwierig, dann wirklich zu messen, wie effektiv Predictive Policing ist. Aber erstmal vom Vorgehen her ist es gar nichts wahnsinnig Neues, nur dass man durch computergestützte Systeme einfach noch mehr Daten da dran spielt und die Hoffnung und Erwartung, die waren einfach etwas überhöht an diese Programme.
Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu diesem imaginären Stadtplan und der Crime-Mapping-Übung vom Anfang, dann stellt sich jetzt nochmal die Frage, sind eigentlich diese Orte, die wir zu Beginn in unseren Städten so markiert haben, auch Unsicherheits- oder Angstorte? Also bestimmt haben viele solche Orte markiert, an denen viele Menschen sind, beispielsweise Innenstädte oder Bahnhöfe. Und das ergibt ja Sinn, weil da ist auch viel Kriminalität, Gelegenheit, Menschen kommen zusammen etc. Aber es sind auch Orte, die Menschen bewusst aufsuchen und wo sie sich zum Teil wohlfühlen, wenn man jetzt an Weihnachtsmärkte zum Beispiel denkt. Also so Brennpunkte, in denen tatsächlich Kriminalität passiert, müssen nicht unbedingt auch Angstorte sein. Angstorte sind nämlich Orte, wo sich Menschen unwohl fühlen. Das sind Orte, die Menschen meiden. Darauf gehen wir in der nächsten Folge genauer ein. Und Brennpunkte, das sind Orte, an denen tatsächlich viele Straftaten passieren, aber Menschen können sie zum Teil nicht meiden, weil sie da wohnen und haben auch gar nicht das Gefühl, dass sie die meiden müssen. Also es hängt nicht unbedingt zusammen. Es kann zusammenfallen, muss es aber nicht. Warum sind aber manche Orte Angst besetzt, auch wenn nicht viel zu befürchten ist? Damit setzen wir uns dann in der nächsten Folge auseinander.
Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Zusammengefasst lässt sich sagen, einige Delikte konzentrieren sich auf bestimmte Räume. Insgesamt zeigt sich, dass Kriminalität und Urbanisierung zusammenhängen. Das liegt vor allem an einer unterschiedlichen Tatgelegenheitsstruktur. Von Kriminalitätsschwerpunkten innerhalb einer Stadt wird dann gesprochen, wenn an einem Ort besonders viel Kriminalität passiert. Dabei müssen diese Orte nicht unbedingt angstbesetzt sein, sondern im Gegenteil sehr gern von Menschen aufgesucht werden, wie beispielsweise Innenstädte und Weihnachtsmärkte. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.